So, mittlerweile sind wir angekommen bei Psalm 61. Also haben wir über ein Drittel geschafft. Und sonst kann ich es mathematisch gerade nicht weiter sagen. So. Psalm 61 fängt an, erster Vers, von David vorzusingen beim Saitenspiel. Und habe ich beim letzten Mal schon mal kurz gesagt, bei manchen Bibelübersetzungen nimmt man das dann nicht als Bibelvers, sondern nimmt es als Überschrift für den Vers, für den Psalm, also als neu, als weitere Überschrift. Aber weil es halt auch wirklich im Bibeltext steht, wird es auch gerne eben als Bibelvers gezählt und ich zähle es auch gerne als Bibelvers. Dann also nochmal David, der Geliebte, vorzusingen, weil Vorsingen das mitunter nochmal ganz anders trägt, auch ins Herz hinein, als nur Lesen. Und beim Saitenspiel tatsächlich auch, weil musikalische Untermalung nicht verkehrt ist. Höre Gott mein Schreien und merke auf mein Gebet. Schreien. Das ist ja bei uns zumindest im europäischen Raum nicht ganz so. Also vor allem bei uns im nordeuropäischen Raum. Mittel- und nordeuropäisch. Wobei, also man kann dann wieder sagen, okay, vielleicht im Slawischen sind sie schon wieder mehr am Schreien, aber zumindest wir Deutschen, wir sind da ja doch sehr gesittet. Schreien kann man doch nicht machen. Naja, also aus dem nächsten Vers wird auch nochmal klar, es ist auch, David fühlt sich auch weiter weg, aber trotzdem, Schreien ist in Ordnung. Ich darf tatsächlich auch so wirklich ganz richtig schreien im Gebet und ich darf auch schreien, ohne dass es laut wird. Weil das Herz schreit. Also, ne, sitzt irgendwo und du kannst aber natürlich gerade nicht wirklich schreien, weil das alle Leute aufregen würde. Aber trotzdem einfach innerlich schreien zu Gott. Und es hat genau denselben, dieselbe Wirkung, beziehungsweise dieselbe Gültigkeit, genau. Höre Gott mein Schreien, als würde Gott nicht hören. Aber das Wichtige ist beim hebräischen Denken, hören bedeutet auch erhören, darauf hören. Also auch wirklich zuhören. Da haben wir im Deutschen eben zwei unterschiedliche Worte, hören, zuhören, im Hebräischen nicht unbedingt. Deswegen ist es auch nochmal wichtig, Gott soll es hören. Und es wirkt halt auch so, eben der zweite Teil auch, merke auf mein Gebet, es wirkt so, als würde Gott sich gar nichts daraus machen. Als würde er gar nicht zuhören. Und dann ist es nochmal wirklich wichtig, diese Verse, die ich auch schon oft gesagt habe, sich zu nehmen. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten haben, worum wir bitten. Also, Gott hört uns, wann, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen. Und sein Wille, das ist das, was in seinem Wort geschrieben steht. Was dann mit seinem Wesen auch übereinstimmt. Also, es ist zum Beispiel sein Wille, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Dann darf ich sagen, es ist Gottes Wille, dass ich seine Stimme höre. Und wenn es dann so scheint, als würde ich nichts hören, dann darf ich darum bitten. Und natürlich dann vor allem Bibel lesen, weil das ist die wichtigste Art und Weise, wie man Gottes Stimme hört. Und wenn man es laut hören möchte, liest man sich das halt laut vor. Gibt ja auch verschiedene andere Varianten, wie man es dann machen kann. Audiobibel oder halt dann natürlich dann auch Predigten. Oder man hört tatsächlich auch die leise Stimme, das wäre Jesaja 30. Vers 8 müsste es sein, da bin ich mir ganz, nicht mehr ganz, nee, 30, 8 nicht. Aber in Kapitel 30 ist es auf alle Fälle. Du wirst dann hören, die Stimme, dies ist der Weg rechts oder links, den du gehen sollst. Aber es ist eben für David jetzt gerade diese Aussicht, es wirkt so, als würde Gott gar nicht hören. Das haben wir schon öfter gehabt. Vers 3, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Vom Ende der Erde kann auch vom Ende des Landes bedeuten, also von den äußersten Ecken des Landes Israel, aber kann auch wirklich von den Enden der Erde sein. Warum? Das Zentrum der Welt ist beim Tempel. Also das ist tatsächlich altes orientalisches Denken. Der Tempel war immer Mittelpunkt der Erde, also der Tempel des höchsten Gottes und da natürlich Gott der höchste Gott ist, der auch wirklich eigentlich allein Gott ist. Darum ist sein Tempel der Mittelpunkt und darum ist Jerusalem der Mittelpunkt und alles. Und darum muss David rufen, vom Ende der Erde rufe ich. Also, ob er jetzt wirklich an den äußersten Rändern seines Landes ist, oder halt, ne, also quasi einmal auf der ganz anderen Seite der Welt, oder ob er sich einfach nur so fühlt, das ist dahingestellt. Weil manchmal kann man ja im Gottesdienst sitzen und fühlt sich Gott so fern. Als wäre Gott gar nicht da. Und dann dieses zu rufen, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Und das ist ja eine dieser Sachen. Angst oder Furcht ist das für den Teufel, was für Gott Glauben ist. Also das, was ich besonders fürchte, wovor ich besonders Angst habe, da greife ich dann mitunter in der Angst zu. Also im Glauben an diese Angst greife ich zu. Und darum ist es so wichtig, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die wahre Liebe treibt die Furcht aus, dass ich wissen darf, Gottes Liebe in mir hilft, dass ich keine Angst haben muss und dass ich dann im Glauben zugreifen kann. Und darum ist das aber eben auch nochmal so wichtig. David ruft von den Enden der Erde, der ist so fern von Gott, wenigstens innerlich, dass er Angst hat. Und dann, du wolltest mich führen auf einen hohen Felsen. Auch nochmal dieses Wichtige, also auch nochmal mit Gottes Willen, das ist ja sein, dass er führt. Er will mich ja führen. Das heißt, es ist eindeutig ein Gebet, das im Einklang ist mit mit 1. Johannes 5, Vers 4, 14 und 15. Du wollest mich führen. Führ mich doch bitte. Warum? Psalm 23, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott soll führen, damit die Leute um mich herum auch sehen, dass er das wirklich tut und dass er es wirklich ist. Und wohin? Auf einen Felsen. Felsen, zwei Sachen, das Wort Gottes und Gott selber. Der Felsen, auf dem ich feststehen kann, deswegen ist auch das Wort Gottes da eben noch einmal so wichtig. Da, der Ort, auf dem ich Stabilität habe. Also, dass das Wort Gottes ja eigentlich gilt, selbst wenn alles drumherum so aussieht, als würde es nicht gelten. Aber ich habe ein Wort von Gott, einen Bibelvers. Etwas, das er mir gesagt hat. Und auch wenn Abraham eben sehen konnte um sich herum, ich werde nicht jünger, meine Frau wird nicht jünger, die ist unfruchtbar, aber Gott hat gesagt, von ihr werde ich diesen Nachkommen bekommen. Dann bekomme ich ihn auch von dort. Und später, als Gott dann zu Abraham gesagt hat, opfere mir deinen Sohn, und er macht das ja ganz spezifisch, nimm deinen Sohn, den du liebst, deinen einzigen, den Isaak, und opfere ihn mir. Und das Opfer ist ja wirklich ein Brandopfer, also komplett verbrennen. Und Abraham macht das. Warum? Weil wir das aus Hebräer 11 wissen. Er wusste ja, Gott hat verheißen, dass ich von Isaak die Nachkommen bekomme. Das heißt also, ich kann ihn auch komplett hinkriegen. Auch wenn es alles, selbst das, was von Gott dann anscheinend zu kommen scheint, dem widerspricht, was Gottes Wort sagt. Ich darf an dem ersten Wort trotzdem festhalten und sagen, okay, das mache und ich weiß, dass Gott mir trotzdem alles gut geben wird, wie er es gesagt hat. Das ist der Fels, auf dem ich sicher bin, selbst wenn alles drumherum wegschwimmt. Denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Andere Übersetzung ist, du bist meine Stärke. Also, Zuversicht bedeutet ja auch, dass man innerlich stark sein kann. Deswegen, du bist meine Stärke, du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Was ist dieser Turm? Man hatte überall im Land Israel diese Türme, da waren dann Waffen auch drin zum Beispiel, und man konnte sich einfach drin verschanzen, wenn Feinde kamen, und konnte dann von dort aus das Land verteidigen. Und wenn die Feinde vorher reingekommen sind, konnten sie halt von diesem Turm aus das alles, genau. Das war dann unpraktisch. Aber dann eben, du bist meine Stärke, meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Dass David weiß, dahin kann ich fliehen, zu dir kann ich fliehen, auch wenn du so weit weg bist. Lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich. Das Zelt ist die Stiftshütte, also der Ort, in dem Gott wohnt, Gottes Herrlichkeit wohnt und alles Mögliche. Und Zuflucht haben unter deinen Fittichen oder deinen Flügeln. Und das hatten wir ja auch schon mal. Also jetzt passt das hier sogar wunderbar, dass die Fittiche die Flügel der Cherubim sind. Das ist der zweite Punkt dabei. Der erste Punkt kann ja tatsächlich sein, dass Gott sogar selber Flügel hat Und wir sagen dann, ja, nee, Gott kann keine Flügel haben, das ist ja alles anthropomorphe Sprache, also menschengestaltlich, menschenähnlich. Und dann zu sagen, ne, warum soll Gott nicht Flügel haben? Er hat sie bloß einfach abgelegt, als er Mensch geworden ist. Und dann, also Gottes Flügel, eigene Flügel, Gottes Flügel sind die Flügel der Cherubim und bei den jüdischen Gewändern, diese Ecken dort, wo dann die Tzitziot dran sind, also diese, das, was dann die Frau berührt hat, die nennt man auch Flügel. Das heißt, da drunter, also unter Gottes Gewändern, also so wie kleine Kinder sich manchmal bei den Eltern drunter verstecken unter den Klamotten, also geht natürlich bei Mama dann eher oder wenn Papa einen Mantel anhat, dann aber genau, einfach da unter drunter verstecken. Zuflucht unter deinen Fittichen. Und dann natürlich noch mit dem, was Jesus zum Beispiel in Johannes, nicht in Johannes, in Lukas 13 sagt, wie er sich mit der Henne vergleicht, mit der Glucke, die Jerusalem wie ihre Küken unter die Flügel nehmen wollte, weil Gott das ja so fasziniert hineingelegt hat in die Natur, dass sogar ein großes, riesiges Feuer den Küken unter den Flügeln ihrer Mutter nichts antun kann. Die Mutter stirbt, aber die Küken überleben. Und darum eben, lass mich wohnen in deinem Zelt ewiglich, also für immer, und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Selah. Also Musikzwischenspiel lassen wir für heute. Ihr dürft aber jetzt gerne, wenn ihr die Aufnahme später nochmal hört, dann halt pausieren und später weitermachen. Vers 6. Denn du, Gott, hörst mein Gelübde und gibst mir Teil am Erbe derer, die deinen Namen fürchten. Gelübde ist also der Schwur, dass ich sage, wenn Gott mir das tut, dann will ich das für ihn tun. Oder tatsächlich auch einfach nur, ich will Gott das und das tun, weil er mir schon alles Mögliche getan hat. Weil er mein Gott ist. Und das Schöne dabei ist dann eben, also Gott hört das Gelübde, er nimmt das auch an. Ne, das hatten wir ja auch schon mit dem 1. Johannes 5. Da ist es bloß halt mich, ja, es ist halt auch ein Gebet um seinen Willen. Und du gibst mir teil am Erbe derer, die deinen Namen fürchten. Erben, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also, heute sind wir ja manchmal auch so ein bisschen davon weggekommen als Christen wieder, ja, nee, mit Erben und so weiter. Es gibt doch so viel Streit darum. Und nee, ich will ja dann doch lieber bereit sein. Und auch Jesus sagt das ja in Lukas 12 zu dem einen. Ich bin nicht der Richter darüber. Als der dann sagt, mein Bruder will mein Erbteil nicht mit mir teilen. Und trotzdem ist Erben ganz, ganz wichtig. Erben ist etwas, dafür habe ich nichts getan. Dafür hat derjenige nur alles getan, von dem ich das Erbe bekomme. Und dann aber zu sagen, doch, ich will das haben. Und mein Erbe bedeutet auch, dass ich das Land erbe. Also Israel hat ja, die Familien haben jeweils halt Land geerbt von Gott halt, das sie ja erobert haben sie als Erbteil bekommen, das dann immer in der Familie bleiben sollte. Und auch das gehört dazu. Und das gehört alles hinein in die Kategorie, was Gott mir an Segen schenken möchte. Also ihr dürft euch da einmal Epheser 1 ab Vers 3 bis 15 durchlesen. Das ist schon mal ein Teil dieser himmlischen Segnungen, die wir haben. Auf die wir dann jetzt auch schon in dieser Welt zugreifen dürfen. Und dann dürft ihr die ganze Bibel durchlesen, also und ganz grob formuliert ist es in 2. Thessalonicher 1, Vers 20, in ihm, in Jesus, ist auf alle Gottesverheißungen das Ja. Also, es gibt eine Gottesverheißung, gilt die mir? Ich bin nicht in Jesus, dann gilt sie mir. Und zwar von, wir müssen durch viel Leiden hindurchgehen in das Reich Gottes, bis zu Leben im Frieden. Alles das, was dazu gehört. So. Also, du wolltest mir teilgeben am Erbe derer, die deinen Namen fürchten. Also, Furcht nicht einfach eben nur mit dem, man versteckt sich in Angst davor, sondern auch in der Ehrfurcht. Und auch nochmal, weil, wenn ich Gott fürchte, dann fürchte ich nichts anderes mehr. Wenn ich weiß, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich in Gottes Hände falle. Schlimm ist es, in die Hände des gerechten Gottes, des lebendigen Gottes zu fallen, Hebräer 10. Dann fürchte ich alles andere nicht. Darum ist Gottes Furcht tatsächlich das Wichtige, auch wenn wir Gott lieben sollen, aber Gott fürchten ist trotzdem gleichzeitig mit dabei. Vers 7. Du wolltest dem König langes Leben geben, dass seine Jahre wären für und für, dass er immer throne vor Gott, lass Güte und Treue ihn behüten. Also langes Leben ist ein Segen, allerdings nur eigentlich dann, wenn Gottes Segen dann auch wirklich zu sehen ist. Also diejenigen, die durch so ein Tal gehen und sagen, ich kann von Gottes Segen gerade nichts sehen, für die ist langes Leben dann eigentlich eher ein Fluch. Vor allem, wenn man weiß, ich gehe dann ja eigentlich, ich möchte, ich weiß, dass ich eigentlich lieber zu Jesus gehen kann. Was Paulus dann ja eben auch sagt, ich bin hin und her gerissen, ich möchte am liebsten abscheiden und bei Christus sein, was auch viel besser wäre, aber ich bleibe noch bei euch für um euretwillen. Paulus weiß, es wird besser bei Gott als alles, was wir in dieser Welt haben. Und das ist dann eben gerade für diejenigen Leute ein guter Trost, die wissen, es geht in diesem Leben nicht ordentlich. Sie wissen, bei Jesus wird es besser. Aber es sollte eigentlich sogar für diejenigen im Segen sein, dass die wissen, ja, bei Jesus wird es besser als alles, was ich mir sonst habe erträumen können. Und dann aber eben auch trotzdem zu wissen, es ist ein langes Leben im Segen, wirklich ein Segen. Und das sind eben auch immer Thronen vor Gott. Natürlich immer ist jetzt aus Davids Sicht nicht so, dass er für, auf ewig gelebt hat, aber wir dürfen das jetzt auf Jesus aufmünzen. Weil langes Leben und das ist ja immer Throne, dieses Wort immer kann man auch mit für die Welt übersetzen. Also immer ist innerweltlich, bis diese Welt zu Ende geht und dann ewig ist außerweltlich. Und das passt bei Jesus. Ihr dürft euch gerne mal in 1. Korinther 15 ab Vers 21 dann bis 28 durchlesen, wie es plötzlich darum geht, dass Jesus plötzlich seine Herrschaft wieder abgibt an Gott. So. Dann haben Güte und Treue ist übrigens auch wieder, das hatten wir vorletztes Mal, glaube ich, Chesed und Amid. Also Chesed, eben dieses ganz trächtige Wort, und Amid, Treue, Wahrheit. So will ich deinem Namen Lob singen ewiglich, dass ich meine Gelübde erfülle täglich. Also, wenn Gottes Güte und Treue, diese berühmten Eigenschaften Gottes, mich behüten, dann will ich dem Namen Lob singen. Dem Namen. Das ist interessant. Warum dem Namen? Weil, den Vers kennt ihr schon oft genug, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Oder meine Variante der Übersetzung, wer sich auf Gottes Namen beruft oder auf des Herrn Namen beruft, dem wird geholfen. Damit die Leute um mich herum sehen, weil in diesem Namen ist das Heil. Es ist kein anderer Name auf dieser Welt, in dem das Heil ist, außer in Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das ist jetzt nur sinngemäß zitiert gewesen. Hört es euch gerne nochmal, lest es euch ruhig nochmal richtig durch. Und wenn ich diesem Namen Lob singe, warum? Nämlich, weil er mir Gutes getan hat und tatsächlich auch mir geholfen hat dort, wo ich mich auf ihn berufen habe. Da habe ich dann auch die Möglichkeit, anderen Leuten davon zu erzählen, dass sie zu Gott kommen. Das will Gott ja. Also anders als bei uns Menschen möchte Gott mehr tun. Wir Menschen sagen dann, nee, gerne einfach dann irgendwann mal, irgendwann ist zu viel und dann lasse ich es auch. Vor allem, wenn mir die Sachen dann doch nicht so lieb sind. Und Gott freut sich aber, er möchte bei jeder Gelegenheit mithelfen. Gerade bei den Dingen, bei denen ich sage, ach, das ist so klein, da brauche ich Gott doch gar nicht dabei. Und sagt Gott, ja, doch brauchst du und das will ich auch mit dabei haben. Und dann nehme ich noch einmal, dass ich meine Gelübde erfülle täglich. Was sind diese Gelübde? Alles Mögliche. Dass David opfern will, dass er singt, was sonst auch noch immer. Alles gehört mit hinein. So, nächster Psalm. Psalm 62. Ein Psalm Davids vorzusingen für Jedutun. Jedutun ist einer der Leviten, die wichtig waren für die, also für die drei Levitenfamilien. Könnt ihr euch nochmal ganz besonders in 1. Chronik ab Kapitel 20 durchlesen. Der kommt gar nicht so oft vor, also wichtiger sind Asaf und Korach, aber auf alle, oder die Korachiter. Aber Jedutun ist eben auch nochmal hier. Und ich weiß nicht, ob der selber einfach nicht ordentlich lichten konnte, aber es ist eben ein Psalm Davids für Jedutun. Dass Jedutun und seine Leviten das dann halt singen können. Und das Wort Jedutun, das steckt übrigens auch das Wort für Danken drin, und Danken und Loben. So. Vers 2, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Das Wort kann auch warten heißen. Aber also, und warten ist aber ja, warten kann aktiv sein, aber tatsächlich hier ist es ein stilles Warten. Man nimmt die Hände weg, man wartet einfach. Und das ist so dieses Frieden haben, obwohl alles drumherum den Bach runtergeht. Das ist wieder dieses, also aus dem Psalm vorher, wollest mich führen auf einen hohen Felsen. Ein hoher Fels. Auf dem bin ich und dann ist meine Seele still zu Gott, der mir hilft. Und das Wort helfen ist übrigens das gleiche Wort wie im Namen Jesus, bedeutet Hilfe aus allen Situationen. Kann auch heilen bedeuten, kann heil machen bedeuten, kann retten bedeuten, kann erlösen bedeuten. Alles, was damit hineingeht. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, da haben wir nochmal den Fels. Meine Hilfe, da haben wir nochmal Jeschua. Mein Schutz, das ist ein hebräisches Wort, das ich gar nicht so ordentlich kenne, aber es gehört auch damit zusammen, dass man hineingeschlossen ist. Und zwar mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Das ist jetzt ein ganz schönes hebräisches Idiom, also eine hebräische Wortstellung, dass ganz klar ist, es geht nicht, dass ich falle. Nie und nimmer. Also hier im Süddeutschen hat man ja die dreifache Verneinung, die doppelte Verneinung. Nie nicht. So ist das dann. Genau das ist hiermit gemeint, dass ich gewiss nicht fallen werde. Vers 4 und 5 ist dann ganz interessant. Das kann David natürlich jetzt zum einen aus Rückblick sagen, als er von Saul verfolgt wurde. Aber da Jeduthun jetzt schon dabei ist, ist David schon König. Also Rückblick ist möglich. Es ist auch möglich, dass er von Absalom verfolgt wurde, aber ne, gar nicht unbedingt so. Es ist noch viel interessanter, es weist auf Jesus hin. Jetzt heißt es nämlich hier in Vers 4 und 5, wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt ihr ihn morden, als wäre eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen und haben Gefallen an Lüge. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie Selah. Also, gucken wir jetzt besonders auf Jesus, den alle zu Fall bringen wollten. Jesus, umhergezogen, hat nur Gutes getan in der Kraft des Heiligen Geistes, hat er die Werke des Teufels schon angefangen zu zerstören und dann halt am Kreuz noch mehr. Und weil er damit aber dann eben auch Herrschaftsanspruch hatte und damit dann den Herrschaftsanspruch der Pharisäer und Schriftgelehrten und der Priester in Frage gestellt hat, weil auf einmal, wenn der Messias da ist, dann braucht es ja keinen mehr, der die Bibel auslegt, in dem Sinne, dass ja der Messias selber da ist und man ihn fragen kann. Er ist der Herr über den Tempel. Er ist der König Israels. Das heißt also, alles muss ich ja plötzlich auf ihn ausrichten und dann ist mein Leben, das ich mir so schön hingelegt habe, plötzlich ganz hinfällig. Und darum kann auch ich ihm nachstellen, und zwar, als wäre eine hangende Wand und eine rissige Mauer, also fehlerhaft und eigentlich so eine Wand oder hangende Wand oder rissige Mauer kann man gleich kaputt machen. Das bringt nichts. Die kann man gleich einmal weg und wieder aufbauen vielleicht oder ganz weg oder was auch immer. Und das ist dann eben auch das Interessante. Sie haben Gefallen am Lügen. Lügen bedeutet wirklich ganz allgemein, dass ich das Gegenteil sage von dem, was Gottes Wort sagt. Und wenn dann der Arzt zu mir sagt, Diagnose Krebs, unheilbar, dann entspricht das den Fakten dieser Welt. Aber das Wort Gottes sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und damit ist das, was der Arzt sagt, doch eine Lüge. Also es ist zwar ein wissenschaftliches Fakt, es lässt sich belegen, aber Gottes Wort ist trotzdem wahr. Und da, wo ich dann an dem lieber festhalte, was mir die Welt erzählt, statt dass ich Gottes Wort nehme, da muss ich dann wirklich sagen, okay, ich habe Gefallen am Lügen. Und dann segne ich vielleicht mit meinem Mund, dass ich dann doch noch irgendwie Gutes ausspreche darüber und dann aber in meinem Herzen verfluche ich und sage, das bringt alles nichts mehr. Ganz wichtig übrigens an dem Punkt für Christen. Wenn der Arzt sagt, Krebs, Diagnose Krebs und man hat selber einfach nicht den Glauben, dass man gesund wird und auch die Leute um einen herum haben den Glauben nicht wirklich. Aber wir kommen zu Jesus. Wir kommen zu Jesus. Das ist das Allerwichtigste. Und dann ist es im Ansatz auch wirklich egal, ob wir jetzt halt aus dieser Welt schon früher rausgehen, als wir sollten oder ob nicht, aber Wir sind dann bei Jesus und dann haben wir auch alles, was wir brauchen. So. Vers 6 und 7, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Der einzige Unterschied jetzt zu Versen 2 und 3 ist nicht mein Gott, der mir hilft, sondern meine Hoffnung. Also nicht Jeschuati, sondern Kavati. Also meine Hoffnung, das, woran ich festhalte, woran ich mich festklammere. Und das ist auch nochmal, dieses Hoffen ist dieses Warten in der Spannung zwischen dem, was Gott verheißen hat und dem, was aussteht, während in der Mitte alles so aussieht, als würde es in die Gegenrichtung laufen. Aber eben Gott ist der Fels, also bleibt alles, die Hilfe, was ganz gleich was ist, der Schutz, dass man sich darin verbergen kann, dass ich nicht fallen werde, damit ich nicht umfallen muss und die Leute um mich herum sehen können, ach, lohnt sich ja gar nicht, auf Gott zu vertrauen. Vers 9. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Nee, das Lied habe ich noch nicht bei YouTube reingestellt. Mache ich jetzt vielleicht mal demnächst. Ist gar nicht verkehrt. Vielleicht ist es dann auch schon, wenn ich jetzt wenn dieser Bibelabend bei YouTube ist, dann ist das auch schon drin. Das Lied habe ich nämlich mal, den Vers habe ich vertont, weil das eine aus meiner Gemeinde in Tübingen als Konfirmationsspruch hatte. Und dann habe ich gedacht, ja, dann gibt es das als Geschenk. So. Bei Gott ist mein Heil. Heil ist wieder Rettung, Jeschua, meine Ehre. Nicht die Schande, also das wäre das davor, dass ich nicht fallen werde. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, Römer 5. Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, Psalm 25, Vers 3. Also, wenn ich wirklich auf Gott hoffe, mich an ihm festklammere, dann darf ich mich am Ende nicht dafür schämen. Ich muss mich nur dafür schämen, zwischendrin gewissermaßen, wenn ich loslasse und dann doch nicht mehr auf Gott hoffe. Dann muss ich mich dafür schämen. Aber wenn ich dranbleibe und Gott will noch viel mehr, dass ich dranbleibe, als dass ich es will, dann muss ich mich am Ende nicht schämen. Also dranbleiben, festklammern und dann zu sagen, bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Wenn ich bei ihm bleibe, dann bin ich vielleicht sogar erst einmal in Schande. Durch das Leben hindurch, am Kreuz, da wo ich plötzlich dem Ganzen sterbe und die Leute um mich herum sagen, du hast jetzt Gott vertraut, der soll dir doch helfen. Und dann aber zu wissen, nein, ich habe bei Gott meine Ehre und dann, auch wenn ich gestorben bin, stehe ich wieder auf von den Toten, wie Jesus. Ist bloß bei uns manchmal ein bisschen anders und manchmal dauert es auch etwas länger zwischen dem Sterben und dem Wiederauferstehen. Der Fels meiner Stärke. Oder auch mein starker Fels, aber also dieses hebräische Adjektive sind manchmal tatsächlich, dass man einfach bloß einen nochmal Nomen hinten dran setzt, weil die haben nicht so viele Adjektive. Aber ansonsten der Fels meiner Stärke. Der Fels, der wirklich bleibt. Der starke Fels in der Brandung. Der, den nichts umhauen kann, den auch kein Erdbeben erschüttern kann. Und da, das könnte David jetzt tatsächlich auch mit verweisen auf den Tempelberg. Weil er vielleicht schon bei der Tenne Araunas gewesen ist und gesagt hat, hier haben wir den Tempel jetzt tatsächlich, den Tempelplatz. Und er weiß, das ist dieser starke Felsen. Meine Zuversicht ist bei Gott. Zuversicht nochmal aus dem vorigen Psalm. Zuversicht oder auch Stärke, also dieses Festhalten an Gott. Das ist bei Gott. Dass ich an Gott festhalten kann, das ist nur bei Gott zu finden. Es ist jetzt blöd, wenn man nicht bei Gott ist. Dann kann man an Gott nicht festhalten. Aber wenn ich bei Gott bin, dann kann ich auch an ihm festhalten und an dem festhalten, dass er mir Gutes will und dass er mir das gibt, was er mir versprochen hat und alles. Als wenn ich nicht bei Gott bin. Aber natürlich ist das Schöne, dass Gott die Zuversicht auch schenken kann, also dass man halt für jemanden beten kann und sagen, Gott sei ihm nah. Und dass dann Gott auch die Zuversicht da schenkt. Dass der Mensch sich dann auch wieder zu Gott nähert. Hoffet auf ihn alle Zeit. Moment. Ich wollte gerade gucken. Das Hoffen nicht dieses Aushalten, sondern dass es sich darauf verlassen. Also so wie darauf stützen wieder. Hoffet auf ihn alle Zeit, also für immer. ganz gleich zu welchem Zeitpunkt, also so wie freut euch in dem Herrn alle Wege, das kann ja auch heißen alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch, immer auf ihn hoffen, immer auf ihn verlassen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, das ist dann dasselbe Wort. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Da ich das jetzt gerade nicht viel weiter ausführen möchte, hört euch meine Predigt an vom letzten Jahr, Lukas 9, 23, das Kreuz und die Nachfolge. Was dazugehört alles, mit dem sich nicht auf sich selber verlassen, sondern auf Gott. Also hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Wie man einen Sack mit Getreide ausschüttet vor dem Müller. Oder wie man ein Trankopfer hat. Das hat man genommen und hat es ausgeschüttet. Tatsächlich einfach nur umgedreht und ausgeschüttet vor Gott. Und zu sagen, so wie dieses Gefäß komplett leer wurde, so will ich auch leer sein vor dir. Also alles das, was in mir irgendwie doch noch an Gutem zu sein schien, das schütte ich aus, Gott, vor dir. Und ich gebe es dir. Und auch das Herz ausschütten, mit allem Guten, mit allem Schlechten, ausschütten vor Gott, finde ich auch sehr schön, dieses Wortbild halt wirklich. Weil ausschütten kann man sich wunderbar vorstellen. Was macht man da? Man schüttet es einfach Gott vor die Füße und sagt, da hast du es. Und dann ist das Tolle, ich darf alles vor Gott ausschütten. Und ich habe das ganz oft, dass ich dann sage, ach Mensch, jetzt klag ich wieder nur. Oder ich meckere wieder nur oder was auch immer. Und dann kommt ganz oft ein, du meckerst nicht, du klagst. Klagen ist gut, jammern ist nicht gut. Und das aber zu wissen eben, ich schütte mein Herz vor Gott aus. Jeden Tag aufs Neue darf ich das tun. Warum? Gott ist unsere Zuversicht. Nicht nur meine Zuversicht ist bei Gott, sondern er selber ist die Zuversicht. Er selber ist diese Stärke, die mir durch das Leben durchhilft. Und das ist ganz wichtig, dann Gott in mir zu haben, Christus in mir, und in ihm zu sein, ihn quasi anzuziehen. Eben, legt den alten Menschen ab, zieht den neuen Menschen an, oder auch die geistliche Waffenrüstung. Das ist übrigens beides im Hebräerbrief. Eines Kapitel 4, eines Kapitel 6. Und wenn ich das mache, dann bin ich auch fest. Oder Psalm 16, müsste Vers 8 sein. Ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, deswegen kann ich es gerade erst so. Aber ich schlage es ganz schnell auf. Genau, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht ihr mir zu Rechten, so werde ich festbleiben. Auch da ist diese Festigkeit die Stärke. Wenn er meine Zuversicht ist, wenn ich sage, an dir halte ich fest. Nicht an dem, was du tust, sondern an dir allein. Und dann gehört das, was er da tut, natürlich doch dazu. Aber genau, also jetzt kommt ein Seeler, wieder ein musikalisches Zwischenspiel, macht ruhig Pause und hört euch was an. Vers 10. Aber Menschen sind ja nichts, große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Also, alles das, was in der Welt ist, auf das ich mich ja eigentlich verlassen könnte, das bringt nichts. Also, selbst wenn David komplett allein gewesen wäre vor Saul, hätte Gott ihn bewahrt. Selbst wenn David komplett allein vor seine Feinde in die Flucht hätte schlagen müssen, also wenn er alleine, ohne irgendeinen anderen Israeliten, den Aramäern zum Beispiel, ja, Aramäern oder auch den, wie heißen sie denn jetzt gerade? Den Ammonitern, genau, oder Moabitern entgegengetreten wäre. Er wäre mit Gott auf der richtigen Seite gewesen und hätte dann halt sagen können, verlasst euch nicht auf Gewalt. Also, Menschen sind ja nichts, große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nicht, so viele ihre sind. Also, ganz gleich, wie viele Menschen man auf sie hat. Es gibt ja diesen einen politischen Spruch, wir sind mehr. Das kann durchaus möglich sein. Es kann auch durchaus möglich sein, dass es die politisch richtige Meinung ist. Vor Gott ist beides sowieso, ist rechts oder links sowieso beides hinfällig, wenn es nicht vor Gott beugt. Aber es ist scheißegal, ob die Mehrheit dafür ist, wenn Gott dagegen ist. Also so groß die Mächte auch sind, so viele der Menschen auch sind, vor Gott sind sie wie nichts. Und deswegen auch verlasst euch nicht auf Gewalt. setzt sich auf Raub eitle Hoffnung. Also Gewalt und Raub, also dass ich mir das nehme, was ich sage, also mitunter, was Gott mir auch versprochen hat, oder auch, was ich selber einfach will, das nehme ich mir mit Gewalt. Und Gewalt muss nicht einfach nur sein, dass ich halt gewalttätig werde und zuschlage. Gewalt bedeutet tatsächlich einfach auch, ich tue es entgegen dem Willen Gottes. Also, auch wenn ein Mann halt sich befriedigen will an einer Frau und selbst und nicht mit ihr verheiratet ist. Und auch die Frau will es gerne. Aber eben, da sie nicht verheiratet sind, tun sie Gewalt. Haben sie Raub, auf den sie eitle Hoffnung setzen. Weil da befriedigen sie zwar mit ihr Fleisch, aber sie rauben trotzdem Gott, sie berauben Gott, berauben einander von dem, was Gott eigentlich für sie wollte. Auch dann kann man umkehren und alles passt noch. Genau, aber eben, verlasst euch nicht auf Gewalt, setzt nicht auf Raub, eure Hoffnung fällt euch Reichtum zu, so hängt euch euer Herz nicht heran. David war richtig reich. Sein Sohn noch viel mehr. Vielleicht hat David das deswegen auch nochmal Jeduthun gesagt, er soll es im Tempel singen, dass der König es jeden Tag hört, weil der König hatte seinen Palast neben dem Tempel. Aber auch das Volk sollte es hören, weil Gott hat in 5. Mose 8 dem Volk gesagt, wenn ihr reich werdet, dann vergesst Gott nicht. Also bei Armut geht das auch, aber bei Reichtum, bei beiden gleich, aber auf alle Fälle bei Reichtum scheint es leichter zu gehen, Gott zu vergessen. Weil man dann eben sagt, ja, okay, jetzt habe ich das, jetzt brauche ich ja auch nicht mehr. Also wie der reiche Kornbauer sagt, sei zufrieden, meine Seele, jetzt kannst du dich ausruhen. Und Gott sagt zu ihm, du Narr, du Tor, du Depp. Du solltest es besser wissen. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann gehören, was du alles hast? Wird natürlich wieder Erbe, das die anderen kriegen, aber man selber kann es ja nicht mitnehmen. Deswegen, hängt euer Herz nicht an Reichtum. Aber es steht hier nicht, fällt euch Reichtum zu, dann tut Buße und gebt alles Geld ab. Es gibt den reichen Jüngling, dem hat Jesus das gesagt, weil er eben sein Herz daran gehangen hat. Weil es dem reichen Jüngling klar sein sollte, ich muss abgeben von dem, was ich auf dieser Welt lieb habe, um Gott zu zeigen, dass ich ihn lieber habe. Und wer weiß, was Jesus ihm dann nicht doch noch alles geschenkt hätte, weil es heißt dann direkt danach, ganz gleich, was wir aufgeben, wir werden es in diesem Leben 100-fach zurückbekommen, unter Verfolgung übrigens auch. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Das ist so hebräische Poesie. Eins und dann zwei, also in den Sprüchen kommt das auch, drei Dinge sind das und vier Dinge, also man nennt erst die kleinere Zahl und dann die größere Zahl und die zählt man dann auf. Und das ist jetzt auch. Also, eins hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig. Das ist schon mal sehr wichtig. Gott allein hat die Macht. Einer meiner Lieblingsverse mittlerweile steht in Jesaja 63. Ich bin es, mächtig zu retten. Übrigens, im Englischen heißt dieser Vers Mighty to Save. Und diejenigen, die die Lieder auf Englisch kennen, die wissen dann jetzt auch schon, welches Lied gemeint ist. Und die anderen müssen das jetzt einfach selber nochmal rausfinden. Das ist das Erste. Und das Zweite. Und du, Herr, bist gnädig, denn du vergilst einem jeden, wie er es verdient hat. Moment. Jeder evangelische Christ wird jetzt einhaken. Moment, das geht doch nicht. Du bist gnädig, denn du vergilst jedem, wie er es verdient hat. Nee. Also, Jesus, lass mich das mal kurz korrigieren. Da steht, das muss heißen, denn du vergilst keinem, wie er es verdient hat. Und das ist so ein Vers, bei dem könnte jetzt die katholische Kirche auch wunderbar darauf aufbauen und sagt, seht doch mal, also nach seinen Werken kann man das übrigens auch im Englischen übersetzen, also wird es im Englischen übersetzt, aber kann es vom Hebräischen ja auch übersetzen. Ich habe mir das selber verdient, wie Gott mich jetzt behandelt. Super. Ja. Das ist Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist, Gott gibt mir das, was ich verdiene. Das Blöde ist halt aus mir selber heraus, verdiene ich nichts außer Tod und Hölle und Verderben auch in dieser Welt. Aber wenn ich mich auf Gott verlasse, dann zählt er mir das als Lohn. Und das ist das richtig Krasse. Das galt schon für die Leute damals im Alten Testament. Die konnten das gewissermaßen auch. Und für mich heute als neutestamentlichen Christen gilt das noch viel mehr. Jesus in mir und der Heilige Geist. verlässt sich in mir auf Gott und tut dann die guten Werke, die Gott von mir möchte. Also das ist auch Epheser 2, nicht Vers 8, aber irgendwie in dem Dreh. Wir sind befreit zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Also diese guten Werke, die Gott uns schon quasi vorgelegt hat, einfach reintreten, laufen und passt, dann tun wir das auch. Und dann bekomme ich das, also Jesus tut das in mir, Jesus tut es durch mich und ich bekomme dafür am Ende den Lohn für das, was Jesus getan hat. Ich habe es dadurch nur verdient, dadurch, dass ich Jesus die Möglichkeit gegeben habe, mich zu benutzen. Das Einzige, was ich quasi als Verdienst mit dazu getan habe, ist, dass ich gesagt habe, Jesus, gebrauch mich. Ich will tun, wozu du mich sendest. Ich gehöre mich nicht mehr selbst. Das ist Gnade. Ich tue ein ganz klein bisschen, so wie Mose den Stab über das Meer gehalten hat. Und Gott tut den Rest und schickt den Ostwind, teilt das Meer komplett, dass die Israeliten auf trockenem Fuß durchgehen können. Und dann eben auf der anderen Seite wird der Stab wieder drüber gehalten und der Ostwind ist weg und die Ägypter ersaufen. Ich versuche es noch mit Psalm 63, wenigstens ein Teil davon. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war, das bezieht sich auf die Geschichte in 1. Samuel 22. David hat ganz viele verschiedene Leute um sich herum, die wunderbar ein Bild sind für das, was wir als Menschen alles sind. Also guckt euch die Eigenschaften mal an, dieser Leute, und dann guckt mal, okay, ja, ohne Jesus bin ich das. Aber mit Jesus, dem ultimativen David, bin ich was anderes. Und dann dürft ihr gucken, was diese Leute später gemacht haben, das sind nämlich die Helden Davids geworden. So. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine ganze Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Da hört euch einfach an, was ich zu Psalm 42 gesagt habe mit dem Hirsch. Komplett ausgetrocknet und deswegen, ich brauche Gott. Warum? Weil Gott das lebendige Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Gott zu sehen reicht schon aus. Und zwar die Macht und Herrlichkeit. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es David schon gereicht hätte, die Stiftshütte zu sehen. Also das ist ja das Heiligtum zu Davids Zeiten gewesen. Oder halt dann später eben der Tempel. Ob das gereicht hätte. Aber wenigstens zu wissen, da wohnt Gott. Da will er seinen Namen wohnen lassen. Da ist auch seine Herrlichkeit, bis der erste Tempel zerstört wurde. Man eben wollte gerne sehen, deine Macht und Herrlichkeit. Und das habe ich letzten Sonntag in Mühlacker erklärt. Herrlichkeit kann tatsächlich auch Reichtum bedeuten, also tatsächlich auch wie prunkvoll die Stiftshütte und seine Tempel auch war, kann alles mit dazugehören. Aber tatsächlich Gott einfach zu sehen. Hiob ist da das schöne Beispiel. Hiob hat Gott gesehen. Und dann war er auch bereit, also dann hat er gesagt, jetzt hat mein Auge dich gesehen, ich tue Buße in Sack und Asche, weil er dann hat er bemerkt, es ist auch alles in ich habe auch selber viel Mist gebaut und so weiter, also gerade mit dem, was ich danach geredet habe. Und dann aber auch zu wissen, das reicht. Ich bin in Gottes Gegenwart und das reicht mir. Selbst wenn sich mein Leben nicht mehr zum Guten wendet. Selbst wenn ich auf dem Totenbett liege, aber ich habe eine Begegnung mit Jesus, und ich darf wissen, kann mich einfach in seiner Gegenwart ausruhen, selbst wenn es drumherum, also wie die Kinder zu den Eltern kommen und mit denen ins Bett kriechen, wenn draußen Gewitter ist und dann ist Schnurzpiep, egal wie laut das Gewitter ist, aber man ist bei Mama und Papa. Und so dann auch die Gegenwart Jesu genießen und zu sagen, ich bin in deiner Gegenwart, ich wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Deswegen heißt es dann, deine Güte, das ist übrigens wieder das Wort Chesed, ist besser als Leben. Also, hebräisches Vergleichen ist, das eine ist gut, das andere ist besser und darum ist es gut gesehen von dem anderen aus. Also, deine Chesed, deine Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, Güte, Treue, was sonst noch alles mit dabei ist, ist vom Leben aus gesehen gut. Und dann ist das Leben quasi auf Nullniveau und das andere ist gut, also besser. Deine Güte ist besser als Leben. Also selbst wenn ich nichts mehr habe. Also Hiob wäre glücklich gestorben. nachdem er Gott gesehen hat. Dann wäre er glücklich gestorben. Dann hätte er gesagt, jetzt reicht's mir. Das passt wunderbar. Ich habe Gott gesehen in meinem Fleisch, wie er es ja übrigens auch in Hiob 15, 19, 25, 26 sagt. Und dann hat Gott ihm doch mehr dazu gegeben. Also, aber trotzdem erstmal dieses einfach zu sagen, ich brauche doch nur Gott. Und das ist, es ist mir egal, ob ich in diesem Leben noch irgendetwas Gutes sehe. Hauptsache, ich bin bei Jesus. Hauptsache, ich darf bei ihm sein und darf wissen, ich höre ihn wirklich. Ich darf wirklich seine Liebe und Gegenwart unverfälscht genießen. Wenn ich das sagen kann, dann habe ich alles. Und das Schöne ist, dann gibt er trotzdem wieder mehr dazu. Also, aber, also es ist nicht unbedingt, es ist gar nicht gut, also deswegen nur Gottes Gegenwart zu suchen, aber einfach zu, also weil man das andere haben will, sondern tatsächlich einfach zu sagen, es ist mir sowas von egal, ob du mein Leben weiterwendest. Ob du es gesagt hast oder nicht, aber Hauptsache, dass ich bei dir bin. Und dass ich dich auf eine ganz neue Art und Weise erlebe. Und dann gibt es was ganz Neues dazu. Übrigens, ganz kurzer Hinweis, für die Frauen besonders, wenn ihr jetzt gerade ordentlich am Rackern seid und denkt, mein Mann hilft gar nicht mit, das liegt mitunter einfach daran, dass er einfach gerne mal da sitzen möchte und es wird, und ihr möchtet vielleicht, dass er hilft, setzt euch einfach mit dazu, genießt die Zeit mit ihm und dann habt ihr zum einen eine Pause gehabt und könnt besser ran und dann hilft er mitunter auch noch selber mit. Also, deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. Also dann eben, deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinen Namen aufheben. Jetzt habe ich vergessen den zweiten Teil. Meine Lippen preisen dich. In Hebräer 13 wird das genannt, die Frucht unserer Lippen oder auch Dankbarkeit opfern. Also Dankopfern hatten wir ja schon im Psalm 50, Vers 14. Dankopfern bedeutet, ich habe eigentlich gar nicht den Grund dazu, nach allem, was außen ist. Aber dann trotzdem Gott zu loben, Gott Dank zu opfern mit den Lippen. Also es gibt ja einen Vers in Amos, glaube ich, ist es, mein Volk lobt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Trotzdem, manchmal ist dieses Lippenbekenntnis wichtig für mich selber, dass ich mich selber höre, Gott loben höre, damit ich mich dann selber mit hineinsteigere. Und deswegen dann, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände aufheben in deinem Namen. Hände aufheben ist ja hebräische Gebetshaltung, ganz viele verschiedene Sachen dabei. Das kleine Kind, das Mama und Papa den Arm, die Arme hinstreckt, Arm, ich will hoch. Oder man hält Gott die leeren Hände hin, weil man sagt, ich habe dir nichts zu bringen. Oder tatsächlich auch, ich ergebe mich. Ist ja auch, ne? Also wenn man sich dann im Kampf ergibt, man hebt die Hände hoch, lässt vielleicht auch noch die Waffe fallen, ich habe auch nichts zu bringen, ich habe auch nichts gegen dich. Ich ergebe mich und darum, ich hebe meine Hände auf in deinem Namen, nochmal, der Name, auf den ich mich berufen kann, mir dann geholfen wird. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Und das ist auch übrigens das erstmal quasi Lippenbekenntnis und dann, wenn man das aber lang genug macht, dann steigert man sich selber da hinein. Also schafft man nicht unbedingt immer, aber tatsächlich, je mehr ich das mache und dann auch gerne die Psalmen einfach lesen oder auch die, also gerade die alten Anbetungslieder, aber auch gerne neue Lobpreislieder, einfach singen und sprechen und dann zu sehen, meine Lippen preisen sich und dann merke ich allmählich, wie in mir die Freude aufkommt. Also kommt nicht unbedingt immer, aber kommt trotzdem auf alle Fälle. Und dann habe ich einen fröhlichen Mund, mit dem ich loben kann. Habe ich auch nicht immer, aber dann auch trotzdem weitermachen. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Das nennt sich, wenn ich das richtig behalte, aber ein Minerismus oder eine Inklusio, dass der letzte stimmt auf alle Fälle. Also zu Bett liegen bedeutet, ich schlafe oder ich will mich hinlegen und dann denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, also wach liegen bedeutet eben nicht schlafen, sondern wach sein, sinne ich über dich nach. Nochmal mit dem, deine Güte ist besser als Leben und ich wollte schauen, deine Macht und Herrlichkeit. Einfach, man grübelt über Gott nach. Man denkt so viel an Gott, das ist einfach toll und kann deswegen eigentlich nicht schlafen. Das ist das Allerbeste, die allerbeste Schlaflosigkeit. Wohl dem, der sie hat, aber sie kommt tatsächlich auch häufiger mal. Du bist mein Helfer. Vers 8 ist es jetzt. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Helfer, noch einmal wieder. Die Hilfe Gottes. Also auch nochmal wirklich, also das, was Jesus ist und alles. Du bist mein Helfer. Und Helfer ist eben der, der hilft. Und im hebräischen Denken ist der Helfer, der ständig hilft, der immer wieder hilft. Also das ist sein Wesen. Das ist nicht einfach bloß jemand, der vorbeikommt und dann kurz hilft, sondern das ist sein Wesen. Du bist mein Helfer. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Also nochmal, wie in Psalm 61, die Flügel. Entweder Gottes eigene Flügel, wie das dann auch Jesus sagt mit den Flügeln der Henne. Oder die Flügel der Cherubim auf der Bundeslade, wo dann ja auch das Blut hingesprengt wird beim Versöhnungstag. Oder die Kanten unten an den Gebetsriemen oder an den jüdischen Kleidungen, wo dann diese Tzitzit dran hängen, die die Frau berührt hat, die nennt man auch Flügel. Und all die Sachen können es sein, im Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Und ganz besonders schön ist dann eben, wenn man wirklich einfach nur die Gewänder sich anguckt, was ja auch passen würde mit Jesaja 6 übrigens, wie die kleinen Kinder sich dann darunter verstecken und dann darin fröhlich sind. Draußen ist Gefahr, aber man versteckt sich drunter und dann ist man zufrieden. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Das ist nochmal das, was halt davor auch schon war. Deine Güte ist besser als Leben und alles. Zu sagen, es reicht mir tatsächlich, wenn ich einfach bei Gott bin. Wenn ich einfach wirklich seine Gegenwart komplett auskosten kann. Dann darf es mir auch völlig egal sein, ob er den Rest zu Ende bringt. Macht er dann tatsächlich auch. Aber tatsächlich zu sagen, ich brauche dann gar nicht mehr. Und dann eben auch deine rechte Hand hält mich. Gottes rechte Hand, das ist eben die gute Hand im Orient. Und mit der macht er das dann auch. Mit der hält er, keine Ahnung, wie groß wir dann sind in der Hand halt, ne, aber er hält. Ob es nur ist am Schlafittchen packen, dass ich nicht umfalle, ob es wirklich ist, dass seine ganze Hand um meinen Bauch geht, aber sie hält mich. Und seine Hand ist so stark, Johannes 10, Vers 29, Vers 28 erst, niemand kann sie aus meiner Hand reißen und dann mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als ich und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Also, kleiner Gegenstand, liegt drin in der Hand Jesu, des Hirten, da kann niemand raus und dann ist des Vaters Hand nochmal drumherum, also doppelt abgesichert. Jetzt kommt Verse 10 und 11, das passt nochmal mit hinein in das, was wir in Psalm 62 hatten, mit dem in Versen 4 und 5. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben, sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden mit dem Schwert dahin gehen, dem Schwert dahin gegeben und den Schakalen zur Beute werden. Also, da ist ganz kurz nur dieses, sie trachten mir nach dem Leben, also auch was gerade Jesus erleben musste, aber eben auch David gerade da in der Wüste, als er vor Saul geflohen ist. Und dann weiß er aber, dass was alles passieren wird mit denen, das muss er auch selber nicht herbeiführen. Das hätten wir jetzt im Psalm vorher gehabt mit der Gewalt. Sie werden in die Tiefen hinabfahren. Also Gott kümmert sich darum, dass sie in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Wenn es tatsächlich so sein müsste wie bei Korach und seinen Leuten. Sie werden dem Schwert dahingegeben, das ist bei Saul ja wortwörtlich gewesen, dass er sich sogar in sein eigenes Schwert gestürzt hat. Und den Schakalen zur Beute gegeben werden. Schakale, entweder tatsächlich eben diese Wüstenfüchse oder auch für die Dämonen. Also, dass sie dem Dämonischen hingegeben werden und dann erstmal dem Ganzen auch dadurch noch gequält werden in dieser Welt und was sonst noch alles mit dabei ist. Vers 12 noch, aber der König freut sich in Gott. Nochmal die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes genießen. In Gott freuen. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen. Man hat ja geschworen, um etwas nochmal zu bekräftigen, entweder, dass eine Sache so ist oder dass man eine Sache so macht. Das wäre auch mit den Gelübden so. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen. Also nochmal das Gegenteil von dem, was wir vorher auch schon hatten, mit dem Fallen und so weiter und mit der Ehre. Zwischendrin mag es so aussehen, als müsste ich mich komplett schämen, wie Jesus am Kreuz. Dem die Leute dann eben auch zugerufen haben, ach, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Lust an ihm hat. Und dann aber zu sagen, wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen. Ich habe bei Gott geschworen, dass ich die Wahrheit gesagt habe, dass ich das und das tun will. Und deswegen kann ich mich auch am Ende rühmen, weil die Hoffnung eben nicht zu Schanden werden lässt. Denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Und nochmal, Lüge ist alles das, was gegen Gottes Wort spricht. Was gegen das spricht, was Gott sagt. Wenn ich in diese Welt gucke und denke, alles geht nur im Chaos und da ist eigentlich nichts mehr, was regiert, und dann zu sagen, aber Gott hat doch die Obrigkeiten dieser Welt eingesetzt. Selbst wenn sie ihm nicht immer alles tun, was er gerne da haben möchte, da müssen sie dann selber für gerade stehen. Aber wenn ich sage, doch, Gott hat sie eingesetzt, die Obrigkeiten, alle. Fängt an vom Vater zu Hause bis zum Präsidenten eines jeden Landes. Und auch alles andere, was chaotisch abläuft. Und Gott regiert trotzdem darüber. Und zu wissen, die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Also diejenigen, die behaupten, Gottes Wort sei nicht wahr, die müssen sich am Ende dafür schämen. Und es passiert oft genug in dieser Welt, dass diejenigen, die sagen, du bist gar nicht mit Gott unterwegs gewesen, darum bist du jetzt auch in dieser Lage, also das wären jetzt Hiobs Freunde zum Beispiel eben gewesen, die mussten sich am Ende dafür schämen. Deren Mäuler waren Lügenmäuler, weil sie nicht richtig von Gott geredet haben. Selbst wenn es theologisch richtige Sachen waren. Aber sie haben doch nicht in dem Sinne von Gott gesprochen, wie es Gott eigentlich ersprochen hat. Darum mussten ihre Mäuler gestopft werden. Hiobs Maul übrigens auch. Und Gott hat am Ende recht. Also, wer bei ihm schwört, wer sagt, Gottes Wort hat recht, daran halte ich mich, der darf sich rühmen. Und die anderen müssen sich in Schande den Mund verbergen. Jesus, danke, dass du uns das in deinem Wort zusagst, dass wir das in unserem Leben auch erfahren dürfen. Keine Ahnung, wie du das alles noch weiter umsetzen willst, aber wir vertrauen dir, dass du das Leben umkrempelst, wie du es bei David auch getan hast, und dass wir immer und immer wieder sehen dürfen, dass du es auch bei uns tun willst. Amen.